Wir haben heute als Predigtext die Erzählung vom Pfingstfest in der Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 21. Und als der Pfingsttag gekommen war, das ist das Fest der Ernte, Schawot, in der jüdischen Gemeinde, waren sie alle an einem Ort beieinander. In der jüdischen Tradition ist an diesem Pfingsttag die Erinnerung an die Tora, an die Übergabe an den Sinai im Mittelpunkt gestellt. Und das hat nun eine große Bedeutung für uns, dass wir einen anderen Mittelpunkt für diesen Festtag haben, nämlich die Ausgießung des Geistes Gottes. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Ich muss immer wieder unterbrechen, weil beim Bibellesen sind kleine Beobachtungen wichtig. Es wird immer in der Bibel, wenn vom Geist Gottes gesprochen wird, deutlich gesagt, das ist nicht irgendeine Kraft oder ein Fluidum, sondern Gott in Person. Darum auch hier er. Er kommt, er will etwas, er tut etwas, er plant etwas. Er ist eine Persönlichkeit. Gottes Person kommt zu uns. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und in der Gegend von Kyrene, in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, das sind also Heiden, die Juden geworden sind durch Übertritt, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Es ist ja immer wieder auch heute eine Diskussion, wann erfüllt Gott die Verheißung? Petrus sagt, die ist am Pfingsttag damals erfüllt. Und seitdem stehen wir in der Zeit, wo Gott seinen Geist ausgibt. Das ist nicht eine Erscheinung, die noch bevorsteht. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen, unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Junge Leute haben heute immer ein Thema, das gefällt mir. Junge Leute, die reden viel davon, wie man diese Welt verändern kann. Ja, da ist allerhand zu tun, wenn man dann die Nachrichten hört von Krieg und Kriegsgeschrei. auch wir, die wir schon älter sind, wir wollen ja auch gerne einmal was tun, damit das endlich aufhört mit dem Morden und Kriegen. Oder mit der Vergiftung der Umwelt und mit dem Missbrauch der guten Schöpfung. Man muss doch was tun, die jungen Leute werden ungeduldig, wir wollen doch die Welt verändern. Seitdem es Menschen gibt, wurden Pläne geschmiedet, das Übel in der Welt zu bekämpfen, und zwar radikal an der Wurzel. Das war die Ursache vieler Revolutionen, vieler Kriege. Und am Ende stand neues Unrecht, neues Leiden, neue Ausbeutung, neue Ungerechtigkeit. Und was macht eigentlich Gott? Gott startet mit einer großen Weltrevolution. Aber ganz anders als die Könige und Herren dieser Welt. In der Bibel heißt es immer wieder, das Problematischste in der ganzen Welt ist das böse Menschenherz. Das muss verändert werden. Das muss revolutioniert werden. Das muss neu werden. Und Gott hat angefangen, dieses Herz umzuändern. Und das geht nur dadurch, dass Gott durch seinen Geist dieses Herz umwandelt und neu macht und verändert. Ja, jetzt sagen wir, wer hört schon die Botschaft, wer lässt das schon mit sich geschehen? Das bleibt doch eine kleine Gruppe. Nun, ich weiß nicht, ob das so wenige sind. Durch diese Weltgeschichte zieht sich eine wunderbare Spur, wo der Geist Gottes Menschen verändert hat und wo man das spüren und sehen kann und mit den Händen sogar greifen kann. Da ist Liebe entstanden. Da wurden Menschen, die vorher im Streit lebten, plötzlich hingebungsvoll dienend. Andere, die lebten Versöhnung mitten in den Spannungen, weil der Geist Gottes mächtig in ihnen gewirkt hat. Also heute am Pfingsttag müssen wir eigentlich alle sagen, ich möchte mehr von diesem Geist Gottes haben. Ich habe Sehnsucht danach. Komm her, wohne in mir, nimm Besitz von mir. Ich weiß, wir sind alle bescheidene Leute, höfliche Leute, vornehme Leute. Es gehört ja zum guten Umgang, zum Knigge, dass man, wenn sie bei einer Kaffeetafel eingeladen sind und jemand sagt, möchtest du nicht noch ein Stück Kuchen, dass sie sagen, danke, ich bin schon satt. Dabei hört man das Knurren ihres Magens bis hinunter auf die Straße. Das ist höflich, dass man sich bescheiden zurückhält und sagt, ich will doch nicht so viel nehmen. Beim Geist Gottes können sie gar nicht begierig genug sein. Jesus sprach in diesem Zusammenhang von hungernden Babys. Also das sehe ich, wie das ist, wenn die mampfen, meine Enkel, nicht? Das ist wunderbar. Wenn die mampfen, da soll man sich ein Beispiel nehmen. Jesus sprach, Johannes 7, als er vom Geist Gottes sprach, vom Durst haben. Sind Sie auch schon mal nach einer langen Wanderstrecke in einen Brunnen gekommen und haben so richtig getrunken? Wasser, Wasser, Wasser. Ich habe Durst. So sollen wir vom Geist Gottes nehmen. Er wird uns frei und umsonst angeboten. Wir brauchen bloß nehmen. Denn das steht in der Pfingstgeschichte deutlich da. Die haben gar keine Vorbedingungen erfüllt. Sie mussten nur warten, bis Gott diese Zeit endlich anbrechen ließ. Diese Zeit, als sein Geist gratis denen gegeben wird, die ihn wollen. Und Gottes Geist will rastlos, ohne Unterlass, auch in ihrem Leben wirken. Wir müssen bloß die Schleusen aufmachen. Wir müssen ihn einlassen, unser Leben ihn wirken lassen. Nun will ich an dieser Pfingstgeschichte zeigen, was der Geist Gottes tut. Denn da sind ja auch Fragen da. Es ist nicht einfach unser Menschengeist und nicht einfach der Weltgeist, der hier kommt. Und der Geist der deutschen Literatur und der Geist Beethovens, was ganz anders, der Geist Gottes. Wie erkennt man den? Und an was sieht man denn die Wirkung des Geistes Gottes? Mein erster Punkt, er schafft neues Leben. Es gab damals am Pfingsttag große Unruhe in Jerusalem. Die vielen umstehenden Menschen, die waren plötzlich erregt und sagten, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Da sind ein paar Leute und die reden und die reden und die reden. Sie waren bestürzt, sie fragten, was soll denn das noch sein? Man hat ja die Jünger Jesu vorher gekannt, aber so hat man sie nicht gekannt. Der Unterschied war, sie waren plötzlich voll sprühender Aktivität. Vorher waren sie ängstlich, sie haben sich eingeschlossen, sie hatten keinen Mut und jetzt auf einmal, da sind sie voll einer großen Begeisterung und sie reden und sie reden. Wenn Sie wissen wollen, woran man den Heiligen Geist erkennt, da drängt es Sie, von Jesus zu reden. Und es macht Ihnen gar nichts mehr aus, ob die Leute Sie verstehen oder nicht verstehen. Sie sind so erfüllt, Sie müssen das einfach weitersagen. Das ist das Kennzeichen des Geistes Gottes. Er macht uns zu mutigen Bekennern. Und natürlich auch in Situationen, in denen es sogar gefährlich werden kann. Wir haben ja viele Beispiele, die Sie alle kennen aus der Zeit der Kirchengeschichte, wo dann Christen so mutig und unerschrocken waren, selbst dass etwa im Dritten Reich vor dem Volksgerichtspräsidenten Freisler, so hat es der Graf Moltke damals unerschrocken gesagt, ich stehe bloß noch als ein Christ da und bekenne die Wahrheit. Mutig und unerschrocken, das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, aber steht da nicht da, dass die mehr den Eindruck von Betrunkenen gemacht haben. Das hat schon manche dazu verführt, dass sie meinen, das, was Christen reden, müsste albern sein. Ich habe nicht den Eindruck. Sondern es wirkt auf die normalen Beobachter der Welt immer lustig, wenn Christen reden. Wahrscheinlich jetzt, wenn jemand reinkäme, der so gar nichts mit dem christlichen Glauben im Hut hat, würde er sagen, Menschen, was reden die da am Sonntagmorgen? Was erfüllt denn die so? Es kommt davon her, dass der normale Mensch betrunken ist, besoffen vom Weltgeist, betrunken von der Einbildung, dass der Mensch der Mittelpunkt ist und das Maß aller Dinge. Und wenn er dann plötzlich auf Menschen trifft, die sagen, nee, das ist der große Irrtum. Diese Welt ist ja gar nicht so fest und beständig, wie wir immer glauben, sondern diese Welt ist ja zerbrechlich und die vergeht und was eigentlich nur bleibt, ist Gott. Und dann erzählen sie das anderen, dann müssen sie für die anderen wie verrückt erscheinen, weil wir ein anderes Denken haben, eine andere Meinung. Der Geist Gottes, der gibt uns ja hier plötzlich einen Durchblick und eine Klarheit, dass wir das so weitersagen können und weitersagen müssen. Für die anderen war das bestürzend. Aber ich möchte Ihnen das an dieser Stelle noch einmal sagen. Die Kraft der Gemeinde Jesu, die kommt davon her, dass einzelne Christen durch Gottes Geist Mut haben, die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzusagen. Und das ist die gute Nachricht am Pfingstfest. Gott will uns mobil machen. Er will uns befähigen. Wir fragen heute viel zu viel nach der Eignung, nach den Prüfungen, die wir durchlaufen haben. Ja, wer darf denn reden? Dürfen auch Frauen reden? Ja, auch Frauen müssen reden, sollen das Evangelium weitersagen. Ja, auch Männer, die nicht berufen sind, ach, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man auf seine Weise, an seinem Platz das Evangelium weitersagt. Und das ist ja eine Erfahrung durch die letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte, dass das immer wieder geschehen ist. Selbst da, wo von den Kanzeln falsche, unbiblische Lehre verbreitet wurde, dann ist das in Bibelgruppen wieder aufgebrochen. Und dann sind so und so viele Leute aufgestanden, die konnten es gar nicht lassen. Sie mussten reden von dem, was sie erfahren haben und was sie entdeckt haben. Und sie kamen in Bewegung. Jetzt möchte ich noch weitergehen als das, was dort in diesem ersten Pfingstbericht beschrieben ist. Es kommt ja wenig später, dass das nicht bloß ein Plappern mit dem Munde war, sondern in dieser ersten Jerusalemer Gemeinde war es ganz wunderbar, dass der Geist Gottes auch die Persönlichkeit dieser Christen neu geformt hat. Es war in Wort und Werk und allem Wesen sichtbar abzulesen, dass da der Geist Gottes sie regiert hat. Sie kamen liebevoll zusammen, sie hatten miteinander eine herzliche Gemeinschaft, sie kümmerten sich umeinander. Jetzt sollen Sie das nicht hören und wehmütig denken, ach, das wäre mal schön, wenn ich auch in einer solchen Gemeinde wäre, sondern der Geist Gottes will Sie benutzen, dass dort, wo Sie sind, solche Gemeinschaft entsteht und dass Sie Mission treiben und evangelisieren, weil Gottes Geist Sie dazu befähigt. Er benutzte die ganz schlichten Worte, die ganz schlichten Worte dieser Männer, die doch gar nicht dafür ausgebildet waren, benützte er, dass es eine große Bewegung war, und an diesem Tage einige tausend Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Es gibt Leben, der Geist Gottes schafft Leben. Jetzt mein zweiter Punkt. Der Geist Gottes schafft klaren Durchblick. Es bewegt heute manche, die sagen, ja hör mal, da steht doch auch einiges da von äußeren Erscheinungen, die das Pfingstgeschehen, die Ausgießung des Geistes begleiteten. Aber je näher man das ansieht, muss man sagen, es bleibt ja merkwürdig offen. Das ist mit all den äußeren Zeichen, die Gott gegeben hat, wie der Engel am Grab bei der Auferstehung sitzt oder als die Engelchöre auf dem Hirtenfeld bei der Geburt Jesu singen, Gott gibt Zeichen. Ich wundere mich aber, wenn heute Leute sagen, sie wollen den Geist Gottes nur dort im Werk sehen, wo sie gewisse äußere Zeichen erfüllt finden. Davon steht ja gar nichts da. Das Brausen vom Himmel kann man nicht nachmachen. Interessant, was das auch bedeutet. Im Hebräischen bedeutet das Wort für Geist gleichzeitig Wind. Das hat eine Doppelbedeutung. Und was ist eigentlich Wind? Das ist die Luft, die hier im Raum steht, die plötzlich bewegt wird. Das ist das Kennzeichen des Geistes Gottes. Eigentlich ein tolles Bild, dass das, was vorher da war, die Persönlichkeit der Apostel, plötzlich vom Geist Gottes in eine gewisse Bewegung gebracht wird. Ihre Zunge, ihre Gedanken, ihr Leben wird von Gott benutzt und eingesetzt und in die richtige Richtung getrieben. Ja, das hat eine Bedeutung, dass der Geist Gottes als ein Wind beschrieben wird, auch von Jesus so bezeichnet wird im Gespräch mit Nikodemus. Genauso gibt Jesus dort auch die Erklärung, das ist wie ein Wind. Man weiß nicht, woher er kommt, aber es geschieht etwas und es wird in eine Richtung getrieben. Die feurigen Zungen, wie kann man das heute nachmachen? Also es bleibt erstaunlich leer, dann bleibt nur noch eins übrig. Die Zungenrede oder die Sprachenrede, auch das ist schwierig, weil im Griechischen das gleiche griechische Wort Zunge und Sprache meint, Glossa, heißt Zunge oder Sprache. Aha, dann ist doch der Geist Gottes nur dort wirksam, wo man die Zungenrede übt, wie sie heute in gewissen Gruppen gelehrt wird. Aber jetzt gucken Sie doch nochmal genau hin. Die Zungenrede vom Pfingstfest wird nirgendwo geübt, leider, nirgendwo. Denn da hat nicht einer irgendwelche unverständliche Laute gelallt, sondern dort hat man regelrecht in Sprachen gehört. Die haben nicht irgendwelche Laute gehört oder gar ein Dolmetscher war nötig, sondern sie haben in ihrer Sprache voll eine Evangeliumspredigt gehört. Nun wäre das ja wunderbar, wenn wir heute in der Mission die Sprachschulen vermeiden können und einfach sagen, die Missionare, die müssen nur sich dem Geist Gottes hingeben, dann braucht man keine Übersetzer mehr. So töricht war noch niemand, dass er das behauptet hat. Ich habe einmal in Bangladesch so einen jungen Spinner getroffen, der mit der englischen Bibel an der Straßenecke stand und den Bengalen vorgelesen hat aus der Bibel und meint, die können das verstehen. Ich habe gesagt, du Narr, geh nach Hause und lass dich einmal unterweisen von Menschen, was der Geist Gottes in deinem Leben in Bewegung bringen will. Da muss man sich auf den Hosenboden setzen, da muss man arbeiten und wuchern mit den Pfunden Gottes. Es ist ja ganz merkwürdig, dass dieses Phänomen dreimal in der Apostelgeschichte vorkommt. Dass geredet wird und alle verstehen es in ihrer Sprache.
Es kommt das nächste Mal beim Hauptmann Cornelius, einem römischen Legionär. Und es kommt noch einmal in Philippi vor. In Europa, als das Evangelium herüberdrang. Warum denn? Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Juden sind bis heute der Meinung, dass man Gott nur in Hebräisch anbeten darf. Gehen Sie in die Klagemauer. Nur Hebräisch. Im Synagogengottesdienst. Nur Hebräisch. Für die ersten Christen war das ja sicher selbstverständlich. Man kann Gott nur in Hebräisch anbeten. Wir müssen heute alle Hebräisch unsere Lieder singen, Hebräisch beten. Wenn Gott es damals am Pfingstfest nicht deutlich gemacht hätte, dass alle Sprachen der Welt, Kiswahili und Mongolisch und Chinesisch, für ihn heilige Sprachen sind und dem Jüdischen gleichwertig. Gott will in allen Zungen und Sprachen gepriesen sein. Das ist eine wichtige Sache. Gott will zu den Völkern hin. Und jetzt prüfen Sie doch einmal diesen Text. Um was geht es denn dann bei dieser Predigt? Dass verstanden wird, gerade nicht, dass wir unverständige Laute lallen. Begreife ja nicht, wie manche dann sagen, wir machen ja gar nicht das Sprachengebet, sondern wir machen den Sprachengesang. Davon steht übrigens überhaupt nichts da. Ich bleibe bei der Bibel. Sondern das ist wichtig, dass wir uns heute bemühen, wie kann ich das übersetzen? Ich bin tagelang da gesessen, habe mir überlegt, wie kann ich es in ihr Verständnis übersetzen? Dass sie das begreifen, was der Geist Gottes tut. Und dennoch muss der Heilige Geist den Riegel wegtun, dass er Durchblick schenkt. Und das steht da, die Leute haben plötzlich begriffen, was da geredet wurde. Das wirkt der Geist Gottes. Und Menschen sagen, aha, das ist für mich. Und sie können plötzlich an Jesus glauben. Es ist ja mit dem Glauben immer so, dass da plötzlich wie eine Mauer weggeräumt werden muss. Oder Paulus sagt, es hängt eine Decke vor unseren Augen, die hindert uns den klaren Blick. Martin Luther hat es im Katechismus ganz eindrücklich gesagt. Im Werk des Heiligen Geistes. Und wir sollten immer wieder auf die Katechismuserklärungen zurückgreifen, auch wenn wir heute in solche Gespräche verwickelt sind. Was heißt Heiliger Geist? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Mit eigener Vernunft oder Kraft, mit allen Denkübungen und Grübeln, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Und da kann man nur beten, Herr, jetzt wirke du dieses Wunder. Ich habe den Eindruck, bei der Evangelisation oder was wir auch sonst machen, um ungläubige Menschen zu erreichen, da setzen wir viel zu viel auf die Verfremdung des Evangeliums. Ich will das ja auch, dass wir es nicht in traditionellen Formen nachsprechen, sondern dass wir es in neuer Weise sagen. Aber das Entscheidende wird immer wieder sein, dass der Geist Gottes wirkt. Und wenn Sie das überlegen oder bei sich beobachten, ist merkwürdig, wie der Geist Gottes oft sogar vielleicht ein Plakat der goldenen Worte benutzt hat oder ein Wort aus dem Losungsbüchlein oder irgendwo im Zugabteil war jemand und das war für Sie der Schlüssel zum Glauben. Da hat irgendeiner was gesagt und Gottes Geist hat gewirkt. Er schenkt Durchblick. Und der Durchblick, so steht es hier in der Pfingstgeschichte, verständlich von Jesus zu reden, so dass man es begreifen kann. Es war immer eine Jesus-Predigt. Der Geist Gottes redet nicht von sich. Das ist ein Irrtum. Im Heiligen Geist ist gar nicht wichtig, ob wir viel von ihm reden. Sondern er will immer Jesus groß machen. So hat Jesus schon in seinen Abschiedsreden verdeutlicht. Und darum ist in dieser Predigt des Petrus, wo der Geist Gottes so viel wirkt, das ganz hell drin. Er spricht von Jesus. Jeder soll wissen, wer den Namen Jesu anruft, der wird gerettet. Das ist geistgewirkte Predigt. Das ist geistgewirkte Predigt. Und das Schöne ist, dass das auch die Christen eint. Das führt uns zusammen, wo wir alle Jesus allein als unseren Herrn und Erlöser suchen. Es geht doch nicht hier, ich kann das kaum hören, vom Geburtstag der Kirche, dann denken wir an unsere zerrissene Kirche mit ihren vielen Konfessionen und ihren vielen Menschenmeinungen. Sondern das geschieht, wo der Heilige Geist wirkt, dass er Menschen den Blick öffnet. Da ist Jesus und wir fühlen uns verbunden mit jedem Christen, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser bekennt. Das eint die Christen. Und die Not, die damals bei dem Turmbau von Babel war, dass die Menschheit zerfällt in so viel Meinungen und Denkungsweisen und Sprachen, das soll doch in der Gemeinde Jesu überwunden sein, aber es ist tatsächlich auch dort in der Gemeinde Jesu nur überwunden, wir haben ja alle so Querköpfe, nur dort überwunden, wo wir vor Jesus stehen und das Evangelium hören. Auch das ist hier deutlich, dass der Geist Gottes in Pfingsten, am ersten Pfingstfest, durch das Bibelwort gewirkt hat. Es war ja eine Erfahrung der großen Kirchenlehrer über viele Jahrhunderte hinweg, dass sie immer gesagt haben, es gibt Verirrung und Verkehrung des Heiligen Geistes, wenn er nicht ganz eng ans Wort der Schrift gekoppelt ist. Gott hat sich gebunden an sein Wort und die Schrift atmet den Geist Gottes und ist vom Geist Gottes geschaffen. Petrus hält eine Schriftpredigt, beruft sie auf das Alte Testament und durch das zeigt er, wer Christus war. Und das ist interessant, dass der Geist Gottes dann wirken kann, wenn wir die Bibel auslegen, wenn wir das Wort Gottes weitersagen. Und wenig später wird in der Apostelgeschichte auch erzählt, wie die ersten Flüchtlinge nach der großen Verfolgung, die dann über der Tötung von Stephanus folgte, geflohen waren, die kamen in die große Weltstadt Antiochien am Orontes. Was haben die Christen dort gemacht? Sie hatten immer nur ein Thema, wo sie hinkamen. Sie redeten von Jesus, nichts anderes. Das ist ein Werk des Geistes Gottes. Daran erkennt man ihn. Er schafft klaren Durchblick und er weist auf Jesus hin. Wenn Sie wissen wollen, woran erkennt man ihn? Nicht an äußerlichen Zeichen. Ich glaube, da hängen wir es an der falschen Stelle auf. Sondern an dem klaren Hinweis, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Erlöser. Und noch das Letzte, er macht gewiss. Wir bleiben immer im Fragen, in der Unsicherheit. Kann ich wirklich glauben? Es werden ein paar von Ihnen lachen, wenn ich sage, ich habe immer Schwierigkeiten, komplizierte physikalische Vorgänge zu verstehen. Da kommt mein Geist nicht hinein oder technische Dinge oder Computersprache zu verstehen. Die jungen Burschen mit 12 und 14, die können das schon. Die sind da drin. Und es ist ja genauso mit der Welt Gottes, mit den göttlichen Gedanken. Da sind wir alle fern davon. Wir sind da nicht drin. Das ist ganz anders. Wie kann ich da hineinkommen? Nur indem uns Gott seinen Geist gibt. Man kann Gottes Welt nur erforschen, durch seinen Geist, den er uns gibt. Und nun war das damals interessant, dass Gott gewirkt hat durch diesen Geist. Und Petrus schließt seine Predigt dann, ich habe es nicht mehr ganz verlesen, jeder soll ganz gewiss werden im Glauben. Wie kann man denn ganz gewiss werden? Man kann grübeln und forschen. Das ist tatsächlich ein Augenblick, wenn man sich bewusst macht, aha, meine Schuld trennt mich von Gott. Das ist auch in der Pfingstgeschichte drin. Der Geist Gottes überführt mich meiner Sünde. Die Menschen waren damals richtig betroffen und schockiert, als sie hörten, sie haben Jesus ermordet. Wir! Und dann begriffen sie es plötzlich, doch wirklich, wir haben die ausgestreckte Hand Gottes zurückgeschlagen. Sehen Sie, der Geist Gottes wirkt im Gewissen. Das können nicht Menschen manipulieren. Er bohrt ein Loch ins Gewissen. Es geht nicht um das Pathos einer Predigt. Es kann manchmal irgendwo eine Randsache sein, ein schlichtes Zeugnis, und das trifft uns im Gewissen. Wir lesen irgendein Buch, etwas, und es trifft uns ins Gewissen. Eine Wirkungsweise des Geistes Gottes, wie er uns gewiss macht, indem er uns vor Gott Schuld aufdeckt. Und vorher kann der Geist Gottes in unserem Leben auch nicht wirken, bevor wir uns reinigen, Schuld bekennen und Vergebung empfangen. Und wo das geschieht, da erkennen wir erst Jesus in seiner unendlichen Liebe, wie er für mich diesen Weg ging ans Kreuz und sich hinnageln lässt. Der Heilige Geist möchte das am liebsten anstrahlen und uns groß und wichtig machen. Das ist der Punkt, wo ich meines Glaubens gewiss werde. Ich bin gewiss, Jesus hat mir vergeben. Alle meine Schuld ist in des Meerestiefe versenkt. Niemand kann mich mehr aus der Hand Jesu reißen. Ich bin ganz gewiss. Mögen viele Fragen noch in meinem Leben übrig bleiben, die ich nicht beantworten kann. Ich bin gewiss, Jesus ist mein Herr, er ist mein Erretter und er wird den Tod zerbrechen. Ich darf bei ihm geborgen sein. Mir fällt es oft schwer, an Menschen Seelsorge zu tun, wenn sie durch schweres Leiden gehen. Und das betrifft uns alle irgendwann einmal. In dieser Pfingstgeschichte steht nirgendwo drin, dass Glaubende nie krank würden. Es ist schwer, dass viele unter uns schwer leiden. Und auch jetzt in dieser Stunde hören unsere Kranken mit. Und da hat es junge Menschen, die nicht mehr gesund werden und schwer krank sind. Und dann steht man oft daneben und denkt, wie möchte man denen das Evangelium sagen? Bist du nicht ein leidiger Tröster mit deinen Sprüchen? Und da war einer, der hat auch so gesagt, das ist so schlimm, ich weiß gar nicht, ob ich es durchhalte. Ich habe vor dem nächsten Besuch so Angst gehabt und habe gedacht, was soll ich denn machen? Ich komme und ich gehe und ich rede. Und dann habe ich gedacht, Herr, dein Geist kann gewiss machen. Und wie es das nächste Mal kam, hat er so fröhlich mitgebetet, so laut Ja und Amen gesagt, das kann der Geist Gottes. Menschen gewiss und fest machen, auch wenn es ganz traurig ist und wenn man ganz verzweifelt und mutlos ist. Er kann uns verwandeln, weil er uns den Blick auf Jesus frei macht. Und wir Menschen sind nur das äußere Instrument, das der Geist Gottes benutzt. Ach, das ist so schön, dass Gottes Geist bei uns einkehren will. Dass sich Gott selber einlädt und sagt, ich möchte doch zu dir. Und sie dürfen die Türen aufmachen, die Schleusen aufmachen und sagen, komm her mit deinem Geist. Du musst mir diese Freude schenken, den klaren Durchblick, das mutige Bekenntnis. Und dann bin ich überzeugt, dass von ihrem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch wenn sie es nicht sehen, werden sie staunen, was Gott aus ihrem Leben wirken kann. Amen.